Ja, ich will heute Morgen weitermachen mit dem Sendschreiben. Heute das Sendschreiben an die Gemeinde in Pergamon. Und wurde schon viel gesagt heute Morgen. Und das wird, glaube ich, jetzt nur noch unterstrichen. Genau. Wir lesen in Offenbarung 2 von 12 bis 17. Und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe: Das sagt der, das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Ich kenne deine Werke und weiß, wo du wohnst, da, wo der Thron des Satans ist, und dass du an meinem Namen festhältst und den Glauben an mich nicht verleugnet hast, auch in den Tagen, in denen Antipas mein treuer Zeuge war, der bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort solche hast, die an der Lehre Bileams festhalten, der den Balak lehrte, einen Anstoß zur Sünde vor die Kinder Israels zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. So hast auch du solche, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten, was ich hasse. Tue Buße, sonst komme ich rasch über dich und werde gegen sie Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt. Ja, Jesus, der Absender, ist ja der Absender von den ganzen Briefen. Er hat die Offenbarung Johannes gegeben und er hat sie aufgeschrieben und das ging dann an die ganzen Gemeinden. Und jeder Gemeinde in den Sendschreiben stellt er sich vor als der Jesus, der und so weiter. Jeder Gemeinde so, wie sie es braucht. Und so ist doch auch Jesus zu uns. Er spricht doch zu uns, zu jedem Einzelnen, genau so, wie er es braucht, was er versteht, wenn wir Ohren haben zu hören. Und hier stellt sich Jesus vor als der, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Was ist das Schwert, die Bibel kennen sofort? Hebräer 4, Vers 12. Ja, das Schwert, ja, das ist Gottes Wort, ganz klar. Und dieser Jesus mit dem scharfen, zweischneidigen Schwert begegnet diesen Gläubigen in Pergamon nochmal, nämlich als sie weitergelesen haben, die ganze Offenbarung haben sie ja bekommen, es ging von Gemeinde zu Gemeinde, und da ist er ihnen nochmal begegnet, und zwar in Offenbarung 19, und das möchte ich auch lesen. Ich fand es so stark, du hast gesagt, wir müssen den vor Augen halten, mit dem wir es zu tun haben. Wer ist dieser Gott? Das ist zum Beispiel jetzt ein Bild, so ist Jesus. Es rückt vielleicht dein einseitiges Bild von dem Softie Jesus ein bisschen zurecht. Offenbarung 19, Vers 11 bis 16. Das ist das, was wir erleben werden. Das ist das, was Klaus auch schon gesagt hat. Es wird genauso kommen. Es wird sich jedes Knie beugen vor diesem Jesus. Und er kommt. Garantiert. 100%. Dann sah ich den Himmel geöffnet und es stand dort ein weißes Pferd. Und der, der auf dem Pferd saß, wird der Treue und Wahrhaftige genannt, weil er gerecht richtet und Krieg führt. Seine Augen waren wie Feuerflammen und auf dem Kopf hatte er viele Kronen. Es stand ein Name auf seiner Stirn geschrieben und nur er wusste, was dieser Name bedeutete. Er trug ein Gewand, das in Blut getaucht worden war, und sein Name ist das Wort Gottes. Die in weißes, reines Leinen gekleideten Heerscharen des Himmels folgten ihm auf weißen Pferden. Aus seinem Mund kam ein scharfes Schwert. Mit ihm wird er die Völker schlagen. Er wird sie mit eisernem Stab regieren und er tritt die Weinpresse des schrecklichen Zorns des allmächtigen Gottes. Auf seinem Gewand und auf seinem Schenkel stand folgender Titel geschrieben: König der Könige und Herr der Herren. Dann sah ich einen Engel in der Sonne stehen, der den Vögeln, die hoch oben am Himmel flogen, zurief: Kommt! Sammelt euch zum großen Mahl, das Gott vorbereitet hat. Kommt und fresst das Fleisch von Königen, Befehlshabern und starken Kriegern, von Pferden und ihren Reitern und von allen Menschen, ob Freie oder Sklave, Kleinen oder Großen. Dann sah ich, wie das Tier die Könige der Erde und ihre Heere versammelte, um gegen den Reiter auf dem Pferd und sein Heer zu kämpfen. und das Tier wurde gefangen und mit ihm der falsche Prophet, der in seinem Namen große Wunder getan und damit alle verführt hatte, die das Zeichen des Tieres angenommen und sein Standbild angebetet hatten. Sowohl das Tier als auch der falsche Prophet wurden lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Die übrigen wurden durch das Schwert getötet, das aus dem Mund dessen kam, der auf dem weißen Pferd saß. Und alle Vögel des Himmels wurden satt von ihrem Fleisch. Es klingt wie ein Science-Fiction-Film, aber das ist die Wahrheit. Genau so wird es kommen, weil Gott die Wahrheit ist. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich diese Passage lese, dann bleibt nur ein Wort übrig und das ist Ehrfurcht. Ehrfurcht, das ist unser Jesus. Das ist unser Jesus, der wiederkommen wird, nicht mehr als Retter, nicht mehr in dieser Gnadenzeit, in der wir Gott sei Dank gerade noch leben, sondern er kommt als König und Richter. Ich will uns das gleich zu Anfang an so vorlegen, damit wir die Ernsthaftigkeit einfach, ich hoffe es, dass die Ernsthaftigkeit da ist für das, was er weiterspricht und wie das in dein Leben auch spricht. Und genau dieser Jesus, der sagt zur Gemeinde in Pergamon, ich kenne deine Werke, ich weiß, wo du wohnst. Ja, wo wohnen sie denn? Pergamon, ich will uns jetzt reinführen mal, wo wohnen denn die aus Pergamon? Wir wissen, dieses Sendschreiben, das ging an 7 Gemeinden in der Provinz Asia, dem heutigen Türkei. Pergamon liegt ungefähr 80 Kilometer nördlich von Smyrna. Und Pergamon heute, eben in der Türkei, das ist Bergama. Liegt unten Bergama und oben auf diesem Hügel, etwa 300 Meter hoch, da lag diese Oberstadt, diese Akropolis. Sie lag erhaben und majestätisch an einem Fluss, das sieht man im nächsten Bild. Ich fand das hat mich echt beeindruckt. Hier war im Prinzip diese Akropolis, da war dieser Ort, hier sieht man noch das Amphitheater, das ist das steilste Amphitheater, das es gibt, und da oben, das war die Akropolis. Und das Pergamon früher, also Nachbau, das ist praktisch jetzt diese Plattform, die war ziemlich voll gebaut, erfreut jeden Architekten hier im Raum, Architektin. Und in diesen Gebäuden, das war alles Gebäude voller Götterkult und Kaiserkult. Götterkult, die griechischen Götter, Kaiserkult dann unter römischer Herrschaft. Da wurden diesen Göttern und Kaisern gehuldigt, da wurden sie angebetet. Es gab zahlreiche Heiligtümer, Tempel zu Ehren verschiedener Götter. Und hier sieht man, nochmal ganz zurück, hier sieht man eben den Pergamonaltar, auch im nächsten Bild. Der Pergamonaltar, majestätisch, gehörte zum Tempel zu Ehren des Zeus. Er war das Symbol für die Macht der Götter. Und heute, es ist echt traurig, aber ein Deutscher hat diesen Pergamonaltar ausgegraben. Das war im 19. Jahrhundert. Ein Ingenieur, er hat die Erlaubnis bekommen von dem Osmanischen Reich. Er darf Stein für Stein abgraben und hat es nach Deutschland gebracht. Es wurde in Berlin dann eröffnet 1901 bis 8 ungefähr und dann neu gebaut 1930. Das sind wir dann hier. Und seither strömen die Menschen zu diesem Pergamonaltar und besichtigen ihn. Das ist das, was jetzt in Berlin steht. Nochmal so als Hintergedanke. Pergamon war früher auch ein medizinisches Zentrum. Der Gott Asklepios, Aesculap, da wurde verehrt. Es war der Gott der Heilkunst. Es gab Priesterheiler, sie hatten Heilungsrituale mit Schlangen hauptsächlich. Die Menschen wurden in Hypnose versetzt, in großen Sälen. Und dann wurden also ungiftige Schlangen geholt und diese haben sich um diese Leute rumgewunden und die haben sie losgelassen auf die Menschen. Und dadurch sollten die Menschen praktisch geheilt werden. Der Aesculap-Stab, wir finden den ja heute noch im Logo, zum Beispiel von Apotheken oder Ärzten. Er war das Symbol für Medizin, Gesundheit, Heilung. Und die Schlange, Die Schlange galt als Symbol auch für Heilung, für Wiederherstellung, weil sie sich häuten. Also diese Regeneration, die Krankheit loslassen und dann der neue Mensch, der geheilte Mensch schlüpft aus dieser Haut heraus. Sie stand für Heilung und für Wissen, fand ich auch sehr spannend. Im Zen-Schreiben nach Pergamon, da steht, ich kenne deine Werke und weiß, wo du wohnst, da, wo der Thron des Satans ist. Und da sind sich die Theologen, oder wird viel spekuliert, der Pergamon-Altar, er ist aufgebaut wie ein Thron, ja, gewaltiger Sitz auf dem Hügel. Das könnte vielleicht dieser Thron sein oder war es vielleicht das Aklebius-Heiligtum, dieser Aesculapstab, weil dieser Schlangenkult und wir wissen, wer die böse Schlange ist, die alte, ja, es ist Satan selbst. Oder war es der Kaiserkult, die Kaiser, die sich wirklich verehren ließen, wo es Tage gab, an denen die Menschen sich niederbeugen mussten und diese Kaiser als Herr und Gott anbeten sollten. Auf jeden Fall, eins ist klar, ja, da waren Thron des Satans. Und ich fand es so stark vorher, wir haben gesungen, kein Thron, keine Weltmacht, kein Reich, keine Herrschaft, ja, ist größer als Gott. Und egal, was das jetzt für ein Thron ist, wir wissen, was mit dem Thron passiert. Und wenn man die Ruinen gesehen hat bei Pergamon, dann wissen wir auch, der Thron ist nicht mehr da. Er hat sich ein bisschen verlagert über die Jahrhunderte. Und zwar steht das Pergamon-Museum heute in Berlin, aber ich glaube, es sind nicht die Steine, die der Thron Satans ausmachen, es ist die Gesinnung. Und da kann man, denke ich, auch sagen, ja, oh, da ist auch ein Thron, ja. Und Jesus kennt diese Situation der Christen hier in Pergamon. Er kennt diese kleine verfolgte Gemeinde. Ja, ich weiß, ich kenne, sagt er. Das ist so tröstlich zu wissen, dass er kennt. Er kennt die Spannungen, die da herrschen in Pergamon. Er weiß, dass da viele Götter verehrt werden. Er weiß, dass die Christen sagen, nee, es gibt nur einen Gott. Ja, er kennt die Christen, die sich weigern, Götter anzubeten, andere oder an Ritualen teilzunehmen. Und was tröstlich ist, Gott weiß auch, wo wir wohnen. Und das möchte ich einfach so darstellen. Das ist die Open-Doors-Karte, deswegen sind auch die Farben, die roten sind die verfolgtesten. Selbst in den verfolgtesten Ländern, Jesus weiß, er kennt. Er kennt unsere Geschwister in Nordkorea, in Somalia, im Iran, wo es so schlimm ist. Er kennt aber auch uns in Herbolzheim, in Deutschland. Er weiß genau, wo du bist, wer du bist, unter welchen Umständen du lebst, in welcher Familie du aufgewachsen bist, wie deine Biografie ist. Er weiß genau, mit was wir heute zu kämpfen haben. Und da kommt wieder das Schwert ins Spiel. Wir wissen, er hat uns die Waffenrüstung gegeben, dieses Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Und egal in welchen Verhältnissen wir leben, der in uns ist, der ist größer als der, der in der Welt ist. Der in uns ist, ist größer als der, der auf einem Thron sitzt, mitten in unserem Land vielleicht. Und mit dem Schwert des Geistes, da können wir überwinden. Jeder persönlich, aber auch wir, wenn wir uns eins machen für unser ganzes Land. Und ich habe in der Vorbereitung, bin ich auf einen Artikel gestoßen und da möchte ich ein Zitat draus lesen. Keine Öllampe hat sich je beschwert, dass die Umgebung zu dunkel sei, um darin zu leuchten. Die Heiligkeit einer Lampe hat nichts mit ihrer Umgebung zu tun, sondern hängt alleine davon ab, wie viel Öl sie enthält. Genau so verhält es sich mit der Ortsgemeinde. Die Umgebung mag übel sein. Satan mag seinen Thron in der Stadt aufgerichtet haben. Aber wenn die Gemeinde mit dem Öl des Heiligen Geistes angefüllt ist, wird ihr Licht hell scheinen. Sogar umso heller sieht man ein Licht, je dunkler die Umgebung ist. Das ist doch tröstlich, oder? Und genau so war es auch in Pergamon. Und deswegen lobt Jesus auch diese Gemeinde. Ich kenne deine Werke. Und weiß, wo du wohnst. Und dass du an meinem Namen festhältst und den Glauben an mich nicht verleugnet hast. Auch in den Tagen, in denen Antipas mein treuer Zeuge war, der bei euch getötet wurde. Da, wo der Satan wohnt. dass du an meinem Namen festhältst, dafür lobt Jesus die Gemeinde. Wir haben vorher auch gesungen, das Lied, I want to speak the name of Jesus. Ja, wir wissen, dass der Name Jesus, dass der viel mehr enthält. Der Name Jesus steht für sein ganzes Wesen, seinen Charakter, sein Wirken, seine Person. Und Jesus lobt die Gemeinde, dass sie an diesem Namen, nämlich an ihm selbst, festhalten. Ja? Und wenn ich irgendwo mich festhalte, dann muss ich erst loslassen, um was anderes festzuhalten. Und sie halten an Jesus fest. Jesus lobt die Gemeinde, dass sie treu sind zu ihm, zu seiner Person. Dass sie den Glauben nicht verleugnen haben. Auch wenn es Nachteile gebracht hat, ganz sicher, da wo sie gewohnt haben. Dass sie sich zu ihm bekannt haben, dass sie ihm vertraut haben, dass sie an seine Autorität geglaubt haben, trotz der ganzen Anbetungen um sie herum. Und insbesondere lobt hier Jesus den Antipas, seinen treuen Zeuge. Ja, er starb als Märtyrer und die Überlieferung sagt, sie haben ihn in einen glühenden, bronzenen Bullen gesteckt. Und dann habe ich da gedacht, was war das? Und dann habe ich rausgefunden, dass das ein Ritual, also dass das eine Opferungsmöglichkeit war, ein Hinrichtungsgegenstand oder ein Hinrichtungsgerät in der Antike. Die haben einen bronzenen Bullen geformt und da gab es ein ganz bestimmtes Luftröhrensystem drin. Da war eine Klappe und den haben sie erhitzt und dann haben sie den Menschen reingesperrt und in seinen Todesschreien durch diese Kanäle sind diese Schreie rausgekommen, wie das Schnauben, wie das Brüllen eines Bullen. Und ich habe gedacht, das ist doch dämonisch, das ist so satanisch, sowas, was sich Leute ausdenken. Und das hat der Antipas wohl erlebt. Und Jesus lobt ihn, wie auch andere in der Offenbarung, sie haben ihren Glauben nicht verleugnet bis in den Tod. Und dann kommt das große Aber. Aber er hat was. Er hat ein weniges gegen die Gemeinde in Pergamon. Es war nicht viel. Ein weniges. Also es war viel, aber es betraf wenige aus der Gemeinde, so eher. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort solche hast, die an der Lehre Bileams festhalten und an der Lehre der Nikolaiten. Also in Pergamon gab es ein paar wenige Gläubige, die sich an was anderem festgehalten haben. Nicht an Jesus, sondern sie haben sich festgehalten an der Lehre Bileams, an der Lehre der Nikolaiten. Ja, was hat es denn auf sich mit den beiden? Wir kennen den Bileam, die meisten kennen Bileam in Verbindung zur sprechenden Eselin wahrscheinlich. Ja, da war die Geschichte der Balak, die steht in 4. Mose 22, der Balak, das war der Moabiterkönig und der sah, wie das ganze Volk Israel, das waren ja über 2 Millionen Menschen, in sein Land kamen. Er wusste, was sie den Amalekitern getan haben und er hatte Angst. Dann schickt er in seinem Land, wusste er, oh, da gibt es einen Prophet und wen er verflucht, der ist verflucht und wen er segnet, der ist gesegnet. Hat sich einen Namen gemacht, der Bileam in seinem Land. Der hat ihn, hat ihn holen lassen eigentlich, hat gesagt, ich gebe dir eine Menge Geld, komm und verfluche mir dieses Volk Israel und dann wirst du deinen Lohn erhalten. Bileam geht zu Gott, fragt Gott, was sagt Gott natürlich? Nein, verfluche mein Volk natürlich nicht, es ist ein gesegnetes Volk. Er schickt die Männer wieder zurück. Balak schickt diese Männer, schickt noch angesehenere Männer zu Bileam und wirbt darum, dass er doch kommt und dieses Volk verflucht. Bileam, anstatt gleich sie wegzuschicken, sagt, okay, ich frage nochmal Gott. Ja? Dann hat er nochmal gefragt, dann hat Gott gesagt, dann geh. Dann ist er gegangen und dann hat er aber zum Balak dann gesagt, ich kann nur das reden, was mir Gott wirklich sagt. Und was war sein Reden? Er hat sie x-mal gesegnet, statt verflucht. Balak, so ein Hals, ja, sauer. Bileam wollte aber diesen Lohn und war dann ziemlich listig und hat dann eine andere Idee gehabt. Und das war dann auch das hat dann auch wirklich geklappt. Und zwar gab er Balak den Rat, er soll doch moabitische Frauen in das Lager senden, damit sie die Männer verführen. Und das hat dann auch funktioniert. Und ganz viele aus dem Volk Israel sind da mitgegangen, sind mit den Frauen mitgegangen, haben angefangen, diese moabitischen, den Baal und so weiter anzubeten, Götzenopferfleisch zu essen. Und letztendlich brauchte Bileam das Volk gar nicht verfluchen, sondern sie haben sich selbst den Fluch im Prinzip ins Lager reingeholt. Und an dem Tag starben dann, starben dann 24.000 Israeliten. Ja. Das Gericht kam dann von Gott. Und in 2. Petrus 2,15 und Judas 11, da wann die beiden, die Menschen, die dem Weg Bileams folgen. Da steht in 2. Petrus, dass sie, also die Irrlehrer, vom rechten Weg abgewichen, sind sie in die Irre gegangen und dem Weg Bileams, des Sohnes von Beor, gefolgt, der bereit war, durch unrechtes Handeln Geld zu verdienen. Der Bileam war motiviert von seiner Geldliebe und es war keine offene Rebellion gegen Gott, aber er hat die Menschen dazu gebracht, von so einer Verführung, ja, dass sie kompromissbereit sind. Plötzlich war es nicht mehr der Gott Israel, sondern sie waren bereit, auch anderen Göttern zu dienen. Das heißt, er schwächt von innen heraus den Glauben. Das ist die Lehre Bileams. Ja, ist doch nicht so schlimm. Hey, lass dich doch mit denen ein. Kann dir nichts passieren. Du gehörst doch zum Volk Israel. Nein, es war ganz anders. Die haben sich verführen lassen und dann kam Gottes Gericht. Und wenn es nicht durch Geld motiviert ist, ist es vielleicht durch Macht oder Anerkennung motiviert. Ja, es gibt viele Wege, auf den Weg des Bileams zu kommen. Oder eben, irgendjemand hat es erwähnt mit dem Wohlstandsevangelium. Ja, diese Geldliebe, dieses sich rechtfertigen, vielleicht seine Privatschätz rechtfertigen mit dem Wohlstandsevangelium, um diesen Lebensstil irgendwie zu rechtfertigen. Und diese Lehre des Bileams, die steht in direkter Verbindung mit der Lehre der Nikolaiten. Und Jesus, das steht da ganz klar drin, er hasst das. Jesus, Gott ist ein Gott, der hasst, er liebt und der hasst. Er hasst Ungerechtigkeit und er hasst auch diese Irrlehre. Und dieses Wort finde ich immer wieder interessant. Nikolaiten, ja. Diese Nikolaiten gaben sich christlich, aber sie lehrten andere Dinge, ja. Sie lehrten zum Beispiel eine falsche Freiheit. Das kennen wir heute, gibt es auch diese Gnadenbewegung. Unter der Gnade ist alles erlaubt, ist ja nur dein Körper. Ja, das kommt aus diesem gnostischen Denken. Die Gnostiker, die sagen, Körper ist nicht wichtig, deswegen ist egal, was du machst. Ja, unter der Gnade ist alles erlaubt. Absolute Irrlehre. Oder sie haben die sexuelle Unmoral eben geduldet oder sogar befürwortet. Und sie haben an heidnischen Kulturen teilgenommen oder sogar, das wurde so verschmolzen, dass sie es gar nicht mehr wirklich trennen konnten. Und ich habe auch ein Zitat gefunden über die List Bileams. Da schreibt jemand, die List Bileams besteht darin, Gottes Volk durch soziale Verbindungen zu verderben. Sie ist Satans Meisterwerk. Nichts hat die Gemeinde so sehr moralisch verdorben wie schlechte Gesellschaft. Dieses ist doch nicht so schlimm. Ich sehe das aber so und so. Ach, mach dir keinen Kopf, wir sind Kinder Gottes, wir stehen uns seiner Gnade. Wir haben doch Freiheit, ja? Diese falsch verstandene Freiheit. Und die Bibel ist voller Warnungen vor falschen Propheten, vor Irrlehren, vor Verführungen. Das fängt schon eigentlich an, dass Jesus schon warnt. Wie oft sagt er, habt Acht, dass euch niemand verführe, gerade wenn er über die Endzeit auch redet. Gebt Acht, ja, auf die Irrlehrer, auf die falschen Propheten. Lasst euch nicht verführen. Und so schreibt Paulus auch an die Kolosser, lasst euch nicht durch irgendwelche Gedankengebäude und hochtrabenden Unsinn verwirren, die nicht von Christus kommen. Sie beruhen nur auf menschlichem Denken und entspringen den bösen Mächten dieser Welt. Das finden wir doch auch heute, oder? Ist sehr zeitnah. Paulus schreibt an den Timotheus über die kommende Zeit. Denn es kommt eine Zeit, in der die Menschen nicht mehr auf die gesunde Lehre hören werden. Sie werden sich von ihren eigenen Wünschen leiten lassen und immer wieder nach Lehrern Ausschau halten, die ihnen sagen, was sie gerne hören wollten. Die Wahrheit werden sie ablehnen und stattdessen seltsamen Fabeln folgen. Du aber sollst ja in jeder Situation ein nüchternes Urteil bewahren. Scheue dich nicht, für den Herrn zu leiden. Setze dir zum Ziel, andere zu Christus zu führen. Erfülle die Aufgabe, die Gott dir anvertraut hat. Ja, Bileams Lehre, die Lehre der Nikolaiten, die sind zeitlos. Die gehen bis heute rein. Und wir erleben das doch auch. Wir leben doch in einer Zeit, wo diese gesunde Lehre mehr und mehr verwässert wird. Du hast es angesprochen in deiner Begrüßung, in der Einführung hast du gesprochen darüber, dass wir da einen Stopp machen, dass wir da uns überprüfen lassen. Wie passiert denn diese Verwässerung? Wie sieht denn die Verfälschung der gesunden Lehre der Apostel aus? Die Autorität der Schrift wird in Frage gestellt. Ja? Ist doch nur von Menschen geschrieben. Ja? Es ist ein religiöses Buch und es stehen viele Weisheiten drin, aber es ist eben von Menschen geschrieben. Und wenn man da das anfängt, so zu denken, dann denkt man weiter, dann ist es auch nicht mehr, hat es auch keine Autorität mehr. Dann ist es nicht mehr dieses gesprochene, verbindliche Wort Gottes. Und dann werden biblische Wahrheiten durch eigene Meinung ersetzt. Also ich finde es aber so und so. Ja, das steht in der Bibel, aber man könnte das so und so sehen. Der Glaube wird kulturrelevant. Ja, was für ein Wort seit Jahren bei uns. Kulturrelevant, ja. Man passt sich den Gesellschaften Normen an. Man möchte die Menschen ansprechen. Wir wollen doch weltoffen sein. Wir wollen, dass die Hauptsache die Menschen kommen in unsere Gemeinden. Ja, das ist das Wichtige. Und dabei werden dann biblische Aussagen zu Themen wie Sexualität, Ehe, Gender, ja, das, was so vorherrscht in unserer Gesellschaft, Wahrheit, Hölle, sie werden verdreht, verschwiegen oder sogar verleugnet, das kriegen wir doch mit. Das passiert doch. Es gibt Kompromisse mit der Welt und wenn das passiert, dann gibt es schleichend eine Anpassung, schleichend an gottlose Werte. Ist es nicht so? Ich habe das bei mir immer wieder, entlarvt es Gott. Gerade wenn ich an meine Brombeerhecke gehe, wenn ich das aufgreife von letzter Predigt, ja, wenn ich mir einen Film anschaue und ich merke hinterher, also nicht weil viel Sünde, doch, es ist schon Sünde, wenn sobald es gottlos ist, ist es Sünde, aber wie er mich in eine Richtung lenkt, die nicht Gottes Wort entspricht, und da fangen schon Reportagen an. Das sind ja nicht mal die Filme, die, ja, wo das ganze Zeugs drin ist. Davon rede ich ja nicht mal. Es sind ja auch die anderen Dinge, wo man beeinflusst wird. Ja? Und wo man wieder dann entlarvt und sagt, nee, das brauche ich nicht, das Zeug. Ja? Es ist diese Gefahr, dass der Glaube mehr und mehr verweltlicht. Und das führt zur Schwächung des Glaubens. Ist es nicht so? Und Schwächung des Glaubens ist Schwächung des Heiligen Geistes. Er zieht sich zurück. Wir betrüben den Heiligen Geist. Oder das Evangelium wird auf Liebe ohne Wahrheit reduziert. Liebe, ganz wichtiges Thema, aber es wird von der Wahrheit abgekoppelt. Und da entsteht eine Toleranz gegenüber Sünde. Mit dem Motto, Gott liebt alle. Und deswegen ist doch auch alles erlaubt. Oder lass du die stehen, darfst nichts dagegen sagen. Wir lieben uns doch. Wir müssen doch den gemeinsamen Nenner eher finden. Ja, dieses Liebesverständnis, das ist doch nicht Liebe. Wenn Sünde, Umkehr, Heiligung, Gericht und Kreuz kein Thema mehr ist, das ist doch nicht Liebe. Ja, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Es geht doch um diese Verlorenheit. Das ist doch keine Liebe, wenn wir das nicht mehr predigen. Das ist keine Liebe. Das ist im Moment vielleicht einfacher, angenehmer für mich persönlich. Aber der andere bleibt doch in seiner Sünde und bleibt gerichtet und verloren. Echt, das ist mein Gebet, dass es mir nicht mehr egal ist. dass mir mein Ansehen nicht mehr egal ist, vielleicht gerade im Dorf, wo ich lebe, ja, wo jeder jeden kennt. Oder der Glaube wird mit heidnischen Praktiken vermischt, das sehen wir doch. Holy Yoga aus USA, ja, oder Esoterik, die in christlichem Gewand kommt. Da gibt's Gotteserlebnisse mit Praktiken und Denkweisen, die kommen aus der Esoterik, aus New Age, aus fernöstlichen Praktiken. Das wird vermischt. Ein weiterer Punkt, der Mensch steht im Mittelpunkt, nicht Christus. Ich glaube, da kann sich jeder an der eigenen Nase fassen. Wir sind doch voll geprägt von dieser Selbstverwirklichung, was mir gut tut, was ich möchte, ja? Positives Denken, ich muss doch, ja, das finden wir doch in jeder Ecke, Wohlstand. Und was nebensächlich wird, ist das Kreuz, ist Nachfolge, ist das Leiden. Betest du um Leidensbereitschaft? Betest du, dass du die Kraft hast, für Jesus zu leiden? Ist es auf deinem Schirm? Bei Gott ist das nicht eine Nebensache. Dann die Vermischung mit Götzendienst, da kommen wir an die Brombeerhecke. Ja, du hast gesagt, jeder hat einen Gott. Das, was ihm so wichtig ist, ja, diese geistliche Untreue durch Anbetung der Götzen. Heute ist nicht mehr vielleicht dieser Dagon, ja, wo wir also in unserem Land vielleicht nicht mehr anbeten. Aber es sind andere Dinge, die den Stellenwert hat von einem Gott. Besitz, Reichtum, Ansehen, Lust, Beruf, Social Media, der eigene Körper, Körperkult, Gesundheit, das sind alles so Brombeerhecken. Der letzte Punkt, kein echtes Evangelium mehr, eigentlich ist es so das Ganze zusammen. Der Verlust der Lehre über Sünde, Umkehr und Gericht. Das ist die Botschaft. Deswegen ist doch Jesus eben gekommen. Und man könnte Menschen ja verletzen, man könnte ihnen ja zu nahe kommen. Ich möchte ja dir nicht dein Glauben absprechen. Hey, ich finde dich ja so lieb. Ja, wir leben in der Postmoderne. Alles ist wahr. Entschuldigung? Mit einem gesunden Menschenverstand kann nicht alles wahr sein. Aber das wird, ja, alles ist wahr, weil ich lasse dich stehen, ich lasse dich stehen, ich lasse dich stehen. Klar lassen wir einander stehen, aber es geht nicht darum, dass du jetzt zu jedem läufst, das ist falsch und da ist eine Lehre. Es geht um die eigene Einstellung, es geht um unser Herz. Es geht darum, ringen wir um diese Leute, wo wir sehen, wo wir totale Irrlehre sehen. Oder sind wir da auch schon vermischt in unseren Gedanken? Stehen lassen. Nein, ich möchte sie nicht stehen lassen. Ich möchte auf meine Knie gehen und für sie einstehen, damit die Erkenntnis der Wahrheit kommt. Bei mir, aber auch bei den, wo ich es einfach sehe. Ohne Erkenntnis der Sünde gibt es doch keine echte Gnade. Dann ist es ein falsches Evangelium. Aber wir wollen echtes. Und deswegen warnt Jesus. Er sagt, tut Buße. Er sagt es auch heute zu uns. Tu Buße. Gott ist so klar, er warnt. Er lässt uns nicht ins offene Messer rennen. Und ich liebe ihn dafür. Er spielt mit offenen Karten. Er sagt immer, wähl das oder das. Wenn du das nicht machst, dann kommt das. Wenn du das machst, dann kommt das. Ja, wähl Fluch oder Segen. Wähl den Segen, wähl das Leben. Gott ist so klar. Und er warnt, er ermahnt. Warum macht er das? Weil er uns einen reindrücken will? Nee, weil er uns liebt, weil er uns da rausretten will. Wir haben doch Galater 5 gelesen. Wir wissen doch, was mit Götzendienern passiert. Wir wissen doch, was mit Unzüchtigen passiert. Da ist doch Gott ganz klar. Und es geht nicht drum, es geht um die Herzenshaltung, es geht drum, halte dich daran fest. Wenn ich das losgelassen habe, dann kann es sein, ich falle noch. Dann habe ich die Vergebung, dann habe ich diesen Thron der Gnade, von dem wir gehört haben. Aber er will doch, dass wir umkehren. Weil Gott Liebe ist, da gibt er doch den Menschen die Wahl. Er sucht Herzen, die ihm vom von ganzem Herzen gehorchen wollen, nicht aus Angst vor Strafe, sondern weil wir ihn zurücklieben. Und darum fordert er die Gemeinde in Pergamon, die Gemeinde in Herbolzheim, auf, Buße zu tun. Und Buße ist nicht eben Angst vor Strafe. Buße ist nicht eine kurzfristige Emotion. Oh, alles so schlimm. Ja? Buße, was ist ein Buße? Buße ist wörtlich umkehren, umdenken, den Sinn erneuern, Kurswechsel. Gottes Wille ist mein, ich will gehorsam sein. Und es ist so tröstlich, im Römer steht, Römer 6, ich bin von Herzen gehorsam geworden. Das ist meine Ausrichtung. Ich bin von Herzen, innerlich bin ich gehorsam geworden. Meine Seele, ja, die kommt hinterher, aber die wird immer wieder erneuert. Loslassen. Ich halte nicht mehr fest. Ich lasse los und dann gehe ich in einem anderen Kurs weiter. In Römer 12, Vers 2, da steht, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Willst du das? Willst du dich verändern lassen? Ja, es tut weh. Vielleicht hast du 20, 30 Jahre lang was geglaubt, ist einer Irrlehre aufgesessen. Und dann findest du das heraus. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Das habe ich immer so geglaubt. Also bleibe ich darin. Oder ich lasse mein Denken erneuern. Oh, das ist falsch. Ich will doch die Wahrheit. Dann kehre ich um und sage, hier, ich verlasse diesen Weg, ich gehe jetzt diesen Weg. Und wenn Gott aufdeckt, dann ist da keine Scham. Wir müssen uns nicht schämen. Aber was Gott hasst, und das steht drin, er hasst diese Stolzen, die sich da nicht überwinden und sagen, ja, da war ich falsch, aber jetzt gehe ich den richtigen Weg. Und Gott ist doch ein Gott der Gnade. Ich kenne das von mir selber, das tut richtig weh, wenn man umkehrt. Es tut weh, aber ja und, dann tut es halt weh. Aber wir wollen doch das, was Gott will. Und wie geht das? Wie bekommen wir eine neue Denkweise? Und da kommt wieder das Schwert ins Spiel. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste zweischneidige Schwert, das die Gelenke durchdrängt und das Knochenmark freilegt. Es dringt bis unser Innerstes ein und trennt das Seelische vom Geistlichen. Es richtet und beurteilt die geheimen Wünsche und Gedanken unseres Herzens. Ja, Gottes Wort offenbart und das ist so gut. Gottes Wort legt die Motive offen. Das Wort Gottes hilft, Wahrheit von Täuschung zu unterscheiden. Mit dem Wort kämpfen wir auch gegen Lügen. Und deswegen ist es so, so wichtig, dass wir Gottes Wort kennen. Nicht, weil man liest als Christ halt die Bibel. Nein, wir müssen das Wort kennen, damit wir die Lügen entlarven können. Glaubst du das für dein eigenes Leben, dass Gottes Wort wirksam und kräftig ist? Und Jesus sagt, tue Buße, sonst komme ich rasch über dich und werde gegen sie Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Interessant ist, ich komme rasch über dich, du Gemeinde in Pergamon, ich werde gegen sie, die an der Lehre des Bileams und Nikolaiten festhalten, gegen sie werde ich Krieg führen. Er unterscheidet da. Er führt nicht Krieg gegen die ganze Gemeinde, er führt Krieg gegen die Schäfchen, nee, wir gegen die Gläubigen, gegen die einzelnen Gläubigen, die nicht bereit sind, loszulassen, falsche Lehren loszulassen. Gegen die führt Jesus Krieg und ich frage euch, wer will Krieg führen gegen diesen Jesus, den wir am Anfang in Offenbarung 19 kennengelernt haben? Ich nicht. Dann kehre ich lieber ab von irgendeiner Irrlehre, kehre ich lieber ab von allem, was, das ist immer wieder mein Gebet, Herr, du darfst alle Synapsen neu machen. Ich möchte einfach das denken, das glauben, was der Wahrheit entspricht, was dir entspricht. Ich möchte nicht festhalten irgendwas, sondern dir. Wie jetzt das ganz konkret ist mit dem Krieg führen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Wir vielleicht kriegen wir ein bisschen Einblick. Er bringt zum Beispiel Ananias und Sapphira, die nimmt er weg, ja, damit nicht noch mehr Unrein in die Gemeinde reinkommt. Ja. Die werden tatsächlich mit dem Tod bestraft. Ja. Aber wie das hier war, weiß ich nicht. Aber eins weiß ich. Jesus warnt uns davor. Und wir wollen das nicht. Wir wollen keinen Krieg mit ihm. In der Bibel steht, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Ja. Gott warnt. Er warnt, weil er der Retter Gott ist. Weil er weiß, Sünde führt zum Tod. Und er möchte nicht, dass wir ewig sterben. Er möchte Leben bringen. Er möchte, dass wir das Leben, das wir ergriffen haben, behalten. Dass wir durchhalten. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben. Ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt. Wer überwindet, der wird belohnt. Wenn du überwindest, dann wirst du belohnt. Ausrufezeichen. Mit Manna, Manna, Versorgung, Manna, Brot des Lebens, Jesus selber das Brot des Lebens. Dieser weiße Stein, was immer das auch bedeutet, früher hat er bedeutet, es war eine Eintrittskarte zum Theater zum Beispiel. Es war das Zeichen, dass man einen Lauf vollendet hat, wenn man bei den Spielen mitgemacht hat. Der weiße Stein hat man bekommen, wenn der Richter einem freigesprochen hat. Da gab es einen schwarzen Stein, einen weißen Stein. Ja, viele Bedeutungen. Weißer Stein, neuer Name in Offenbarung 19. Jesus hat einen Namen auf seiner Stimme, den nur der kennt, der ihn trägt. Genauso das bekommen wir auch, was immer das aber heißt. Egal, das ist eine Belohnung. Ich weiß, es ist eine Belohnung, es ist eine gute Belohnung. Die möchte ich, die will ich. Ja? Überwinden, das Schlüsselwort eigentlich in der ganzen Offenbarung in den Zehn Schreiben. Überwinden heißt den Kampf bestehen, siegreich sein. Und siegreich sein heißt, ich immer wieder fokussiere ich mich wieder neu. Ich bin bußfertig, ich habe immer Raum zur Buße. Ich bekomme Vergebung, ich ändere meine Gesinnung. Ich lasse mein Denken erneuern, ich überwinde durch den, der mich geliebt hat. Das ist das, wie wir überwinden, durch den, der uns geliebt hat. Ich predige das zu mir selbst auch. Ich finde es ermutigend. Ich überwinde weit durch den, der mich geliebt hat. Wir halten uns fest an diesem Jesus. Wir halten uns an dem Wort fest. Wir lassen nicht los. Und das möchte ich jetzt einfach uns allen die Gelegenheit geben. Wir gehen nochmal diese Lehren durch. Und ersetzen diese Irrlehre mit der gesunden Lehre. Und wir machen das, wir geben Gott eine Antwort. Ich räume da immer Zeit ein für ein eigenes Bekenntnis. Macht still an eurem Platz, wenn euer Herz dafür ist. Nicht einfach jetzt machen, weil wir das jetzt so machen, sondern wenn das eure Überzeugung ist, dass ihr das wollt, dann macht es in eurem Herzen und gebt Gott eine Antwort. Statt die Autorität der Schrift in Frage zu stellen, glauben wir, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist. Sein Wort hat Autorität und hat Kraft. Statt dass unser Glaube kulturrelevant wird, treffen wir die Entscheidung, wir passen uns nicht dieser Welt an, gemäß Römer 12, Vers 2. Ich passe mich nicht dieser Welt an. Ich werde das Evangelium nicht auf Liebe ohne Wahrheit reduzieren. Es gibt kein anderes Evangelium, steht im Galaterbrief. Sogar steht da drin, der ist verflucht. Oder Paulus sagt, ich sei verflucht, wenn ich ein anderes Evangelium lehre. Wir predigen von Sünde, von Umkehr, von Heiligung, von Gericht und von Kreuz. Und Gott hört ein einfaches Ja. Ja, das will ich. Ja. Ich werde nicht zulassen, dass mein Glaube vermischt wird mit heidnischen Praktiken, sondern ich gebe Acht, dass mich niemand einfängt durch Philosophie und leeren Betrug, durch irgendwelche Menschenmeinungen oder anderen Dingen, die da reinkommen. Ich weiß, ich stehe nicht im Mittelpunkt meines Lebens. Jesus ist der Mittelpunkt meines Lebens. Das Kreuz Christi ist die Hauptsache. Und statt Götzendienst in meinem Leben zuzulassen, hüte ich mich vor diesen falschen Göttern und bete, dass sie aufgedeckt werden. Und ich will dieses echte Evangelium, diese gesunde Lehre, ich will diese echte Gnade verkündigen. Und ich verkündige, tut Buße und lasst euch taufen. Und zum Abschluss möchte ich noch aus 2. Timotheus einen Vers lesen. Einfach, genau, so wichtig. Da schreibt Paulus, halte fest das Vorbild der gesunden Worte, die du von mir gehört hast. In Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind, bewahre das schöne anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Halte fest die gesunden Worte in Glauben und Liebe, in Christus Jesus, durch den Heiligen Geist. Und Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für die Bibel. Ich danke dir, dass wir in einem Land wohnen, wo wir 5 oder 6 Bibeln haben. Aber ich bete, dass wir sie lesen. Ich bete, dass es uns zu deinem Wort zieht. Dass wir dich kennenlernen wollen, dass wir dich erkennen wollen. Herr, ich bete, dass eine neue Liebe sich hier ausbreitet zu deinem Wort. Nicht aus Muss, sondern weil wir wollen wissen, was dein Wille ist. Wir wollen dich mehr und mehr kennenlernen. Ich danke dir, dass wir an deinem Wort festhalten können und ich bete, dass wir dein Wort nicht mehr loslassen, dass wir alles andere loslassen, aber dein Wort nicht. Und ich danke dir, dass dein Heiliger Geist in uns wohnt, der uns hilft, unser Tröster, unser Beistand, unser Helfer. Es ist der Geist von dir, Jesus Christus. Herr, wir berufen uns auf dein Blut, auf dein vollbrachtes Werk am Kreuz. Und wir halten fest. Und wir beten, wie es in dem Psalm steht, erforsche mich, Gott. Prüf mich, erkenne, ob ich auf falschem Weg bin. Sieh und erkenne, wie ich es meine. Lass mich erkennen, wie ich es meine. Und ich danke dir, dass bei dir beim Kreuz Vergebung stattfindet und Erneuerung, Wiederherstellung. Herr, wir danken dir so sehr und ich bete, dass dieses Wort jetzt einfach weiterläuft die ganze Woche durch und uns immer wieder erinnert dran, haltet fest am Wort. In Jesu Namen. Amen.